Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn Schulen schließen in der Folge der Corona-Krise oder schließen müssen, dann sorgt das bei vielen Beteiligten natürlich für Stirnrunzeln und für Sorgen. Zum Beispiel bei Eltern, dass sie denken, Mensch, was entstehen denn da jetzt für Wissenslücken? Wie kriegen wir die wieder geschlossen? Aber die Folgen, die eine solche Schließung von Schulen, die einen Ausfall von Unterricht mit sich bringt, reichen viel weiter. Es sind soziale, es sind wirtschaftliche Folgen. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat sich am heutigen Vormittag in einer Online-Konferenz mit diesem Thema beschäftigt. Mit dabei war die Bildungsökonomin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Guten Tag, Frau Almendinger.
Guten Tag, Herr Himmelrath.
Wenn Sie auf die Folgen von Schulschließungen schauen, dann haben Sie ja den Blick der Sozialwissenschaftlerin, haben diesen gesellschaftlichen Blick. Auf welche Folgen stoßen Sie da? Was sind die größten Probleme aus Ihrer Sicht?
Nun, die größten Probleme ist natürlich immer zunehmend, was wir jetzt hören, die häusliche Gewalt, die auf diese Kinder trifft. Das ist etwas natürlich auch die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten, der Gesundheit. Wir wissen, dass Schulschließungen oft damit einhergehen, dass Kinder dann ihre Pizza einfach in den Ofen stecken und an Gewicht zunehmen. Da gibt es mittlerweile eine harte Datenlage dazu. Wir wissen aber auch, dass die interaktiven Fähigkeiten der Kinder leiden. Weil Kinder, und darauf möchte ich besonders im Moment eingehen, natürlich das Verhalten von anderen Kindern pieren oder verwerfen, dass sie im Spielen mit anderen Kindern sehen, was geht und was nicht geht, dass Respekt, Selbstwerterfahrung oder Selbstbewusstsein, dass all das entsteht im Klassenzimmer oder in den Kindertagesstätten und das ganz wichtig ist, um Stereotypisierungen zu vermeiden, um Respekt, Vertrauen aufzubauen. Also dieses soziale Miteinander, das ist etwas, was auch in den Schulen entsteht und eine ganz, ganz wichtige Basis ist.
Gibt es bestimmte Gruppen von Kindern, die von diesen Problemen oder von diesen Schwierigkeiten, von diesen Folgen der Pandemie besonders betroffen sind?
Ja, natürlich haben wir hier an erster Stelle den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern zu betrachten. Das geht auf der einen Seite dahin, dass viele Eltern mir schildern und dass mittlerweile auch die Daten natürlich zeigen, überhaupt nicht überraschend zeigen, dass auch hier die Krise so ein Brennglas ist. Also Eltern, die eben nicht die Sprachen sprechen, die in der Schule unterrichtet werden, nicht die Mathematik kennen oder sowas, die können ihren Kindern nicht helfen. Sie stehen quasi nackt vor ihren Kindern und das ist auch für die Eltern etwas ganz, ganz Furchtbares. Aber es geht mehr als um dieses Bildungsübertragen. Es geht auch über die finanzielle Ausstattung der Elternhäuser. Diese Kinder haben oft gar keine ruhige Ecke in der Wohnung. Sie haben oft auch nicht die Endgeräte, die sie brauchen könnten. Also das ist sozusagen dieses sozioökonomische. Hinzu würde ich bringen, dass natürlich die Eltern unterschiedlich erwerbstätig sind. Es gibt viele Kinder, die eben nicht die Eltern im Homeoffice zu Hause haben und alleine sind. Und das erfordert von vielen Kindern eine ganz enorme Umstellung, eine ganz enorme Selbststeuerung, mit der sie oft nicht richtig viel anfangen können. Neue Daten von Herrn Würzmann vom IFO-Institut, von der OECD zeigen, dass hier dann der Fernsehkonsum oder der Konsum von anderen Medien extrem zunimmt, mit oft doch fatalen Auswirkungen.
Wenn Sie sagen, die Krise wirkt wie ein Brennglas, dann sieht man ja die Probleme des deutschen Bildungssystems viel stärker als vorher. Leitet sich daraus denn aus Ihrer Sicht auch mehr Handlung ab, mehr Engagement, genau diese Probleme anzugehen bei den Aktiven und bei denen, die da politisch und strukturell für verantwortlich sind?
Wenn ich eines hoffe, dann das, Herr Himmelrath. Also in der Tat kennen wir ja diese soziale Schere in unserem Bildungswesen gut. Wir haben vorgeführt bekommen jetzt wieder, dass wir mit der ganzen Digitalisierung enorm zurück sind. Sodass, wenn ich jetzt Wünsche hätte, dann wäre das, was vorhin auch in der von Ihnen erwähnten OECD-Sitzung nochmal ganz klar gemacht wurde, dass die Schulen offen halten, dass auch die Kindertagesstätten offen halten. Das ist wichtig und wir sehen, dass andere Länder uns das vormachen, ohne dass da es dann diese Hotspots gibt. Das Zweite ist, dass wir eine Bildungsoffensive brauchen für die Lehrerinnen und Lehrer, die oft nicht mit diesen digitalen Techniken so vertraut sind. Und wie sollten sie es auch? Das müssten wir zügig angehen. Dann müssten wir natürlich diesen Bürokratieabbau, den Digitalitätspakt verbunden ist, angeht, sodass das Geld viel schneller an Schulen fließt. Wir sehen hier in Neukölln, in Berlin-Neukölln, dass die Gelder kaum abgerufen werden, weil einfach so viele Formulare und so viele Voraussetzungen zu erfüllen sind. Und dann hätte ich eben gerne auch so etwas wie soziale Innovationen, dass man die Studierenden, die ja oft gar keine Jobs mehr haben, die weggefallen sind in der Gastronomie, die aber ja auch was für ihren Lebensunterhalt brauchen, dass man die gezielt einsetzt und so als Coaches für die kleinen und mittelalten Kinder da ansetzt. Das kann digital sein, das kann aber auch getestet durchaus vor Ort sein in den festen Gruppen. Also ich habe da ein ganzes Tableau dessen, was man machen kann. Also insgesamt haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir haben seit langem ein Handlungsproblem. Und wenn ihr Optimismus trägt, dass man jetzt durch dieses Brennglas tatsächlich etwas Brennen unter den Hintern bekommt, dann wäre das super.
Jutta Almdinger war das, Bildungsforscherin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, mit einem Blick auf die gesellschaftlichen Folgen der Schulschließungen.